Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern, Folge 11 mittlerweile schon. Wir begrüßen euch, das sind ich, Christoph und natürlich mein geschätzter Freund, Kollege, Kupferstecher und Zinnebruder Nils. Hallo Nils.
Wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer da draußen. Auf das Kupferstecher lege ich immer besonders großen Wert.
Genau, wir wollen keine Zeit verlieren, denn der Juni hatte es so richtig in sich, film- und kinotechnisch. Deswegen.
Geburtstagstechnisch.
Und geburtstagstechnisch, genau. Nils hatte nämlich Geburtstag. Und nicht nur Nils, sondern auch Simmel 92.
Oh, das stimmt.
Und so Alefle hatte auch Geburtstag.
Nein.
Doch?
Krass.
Hast du seinen
Geburtstag? Ja, Gruß geht raus an alle unsere Geburtstagskinder, ne?
Genau. Deswegen fangen wir gleich an. Nils, möchtest du einfach starten? Was hast du so gesehen im Juni? Was hast du uns mitgebracht?
Im Juni haben wir relativ viel gesehen. Ich denke, über zwei größere Filme werden wir später noch sprechen. Deswegen zuerst vielleicht über die kleineren Sachen. Und zwar hatte ich letztens, wo es so heiß war, hatten wir abends, saßen wir zusammen und hatten richtig Bock auf einen richtigen schönen Schweden-Krimi. Und da hatte ich gesehen, Schneemann gibt's im Moment bei Amazon Prime. Und den haben wir uns angeschaut. Ich fand damals den Trailer sehr interessant und hatte mir echt fest vorgenommen, den auch zu schauen. Aber naja, so wie man am Ende dazu so richtig dazu kommt, tut man nicht. Deswegen habe ich das jetzt nachgeholt. Und ja, was soll ich sagen? Gar nicht mal so besonders gut. Hast du den gesehen?
Den habe ich tatsächlich gesehen. Mit Michael Fassbender, ja. Rebecca Ferguson, Val Kilmer.
Genau, es ist ja, es kommt ja quasi in der Verpackung eines klassischen Schweden-Krimis daher, ist aber in Wirklichkeit ein britischer Film, und zwar von Thomas Alfredson, ist auch im Vereinigten Königreich produziert worden und hat auch sonst nicht einen rein skandinavischen Cast. Du hast Michael Fassbender schon angesprochen, wir haben Rebecca Ferguson, wir haben J.K. Simmons,
Toby Jones,
Val Kilmer in einer relativ großen Rolle, genau. Und ich finde, da ist auch so ein bisschen das Problem des Films, der ist gar nicht schlecht oder so. Es ist nur so, dass ich das Gefühl hatte, dass es so wie ein Brite oder wie ein Amerikaner sich einen Schweden-Krimi vorstellt. Und ist auch genauso gemacht, wie man einen Schweden-Krimi machen würde. Ist er aber nicht. Er ist im Prinzip ein kleiner britischer Film. Und mehr auch nicht. Würde ich so sagen.
Ich kann mich auch nur noch sehr dunkel dran erinnern, was nicht für die Qualität des Films spricht. Ich weiß nur noch, dass der zum Ende hin einfach nur noch absurder wurde. Ich glaube, die Auflösung war sogar richtig dumm, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin da rausgegangen und war einfach nur enttäuscht, weil ich eigentlich wirklich solche ich mag halt diese Skandinavier eigentlich ganz gerne. Das war nichts.
Ja, ich kann ja mit diesen skandinavischen Filmen alle nicht so richtig viel anfangen. Und der dosiert es auch nicht so gut. Also der ist wirklich, der Hauptdarsteller ist natürlich Alkoholiker, natürlich der irgendwie zerbrochene Ehe und die sind alle so irgendwie kaputt und keine Ahnung, dann geht's so um die Abgründe in der bürgerlichen Gesellschaft und sowas. Hat mich nicht so richtig abgeholt. Ich meine, klar, Norwegen ist ein sehr schönes Land, aber gleichzeitig hast du so Sachen, wo J.K. Simmons dann so einen skandinavischen Geschäftsmann aus Bergen spielt, wo du so denkst, ja, das passt überhaupt nicht. Der Typ sieht so aus, also der passt da überhaupt nicht rein. Das ist J. Jonah Jameson, das ist kein Skandinavier oder so. Auch Val Kilmer fand ich ehrlich gesagt ganz schwierig abzukaufen. Der hätte eher ins verranzte New York gepasst als jetzt nach Norwegen. Ja, also vielleicht als Fazit ist eher so, wie Amerikaner sich einen Schwedenfilm vorstellen. Zum Ende hin sehr abstrus und gefühlt dann auch ein bisschen sehr auf diese Schneemann-Metapher gemünzt.
Oh ja, das stimmt, das war auch richtig, ja, das war richtig schlimm.
Und man muss sich so vorstellen, wie dieser Killer ernsthaft da rumrennt und Schneemänner baut. Stell mal vor, der hätte dazwischendurch einer gesehen, wie albern wäre das denn? Also es ist ja gruselig, wenn er da steht. Aber wenn er den baut, ist doch albern.
Ja, stimmt.
Ich gebe so einen Daumen nach links.
Ja, also bei Letterboxd hat der Film 1,8 Sterne, also.
Echt?
Ja.
Oh, das finde ich aber zu wenig. Das ist auch ein bisschen hart.
Ich sehe es genau richtig. Ich habe dem 1,5 gegeben. Ja, also ich glaube, wer nach so einem stimmungsvollen Thriller sucht und gerade bei Prime unterwegs ist, sollte da vielleicht eher noch mal zu 7 greifen.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Dann habe ich gesehen einen Film, den ich eigentlich schon längst schauen wollte, aber irgendwie nicht dazu kam, und zwar der zweite Teil von Ralf Reichts, und der hat auf Deutsch den weirden Titel Chaos im Netz. Im Original Ralf Breaks the Internet. Ich weiß nicht, was an Ralf macht, das Internet kaputt falsch gewesen wäre, weil er ja, das ist ja sein Ding, er macht Dinge kaputt.
Worum geht's da nochmal?
Den hast du wahrscheinlich gesehen, weil es ein Animationsfilm ist, ne?
Ja, und ey, ist mal ohne Witz, der ist doch wirklich für Kinder gemacht.
Ralf Reicht 1 oder beide?
Warte mal, ist das nicht dieser komische Typ mit der knolligen Nase?
Ja, genau.
Aber das sind nicht die Superhelden sind, oder?
Nein, das sind die Unglaublichen.
Ach so.
Das ist ja auch Pixar, das ist ja nochmal was anderes.
Ah, okay. Gut, worum geht's denn in Ralf? Nein. Also, was reicht Ralf denn diesmal?
Naja, im ersten Teil war es ja so, er ist eine Videospielfigur und ist immer der Bösewicht, und er würde gerne mal nicht der Bösewicht sein und lernt darin während dieses Abenteuers eben seine beste Freundin kennen. Und die beiden erleben Abenteuer. Es kommt am Ende heraus, dass man auch als Bösewicht irgendwie eine wichtige Rolle einnehmen kann und so. Wirklich schöner Film, Ralf Reicht 1. Kann man echt nur empfehlen. Also es ist wirklich schön und es sind auch ganz viele so Videospiel-Anspielungen, was natürlich einfach toll ist, weil Disney ja mittlerweile die ganze Welt gehört. Dementsprechend kann auch jeder in diesem Film vorkommen. Und das ist jetzt auch im zweiten Teil wieder eine ganz große Stärke, weil du merkst eben, das ist aus dem Hause Disney und Disney gehört alles. Das heißt, in diesem Film ist es so, dass die Protagonisten aus dem ersten Teil das erste Mal ins Internet angeschlossen werden. Das sind ja lebendige Videospielfiguren, die sonst nur in ihrem kleinen Arcade rumgehangen haben, kommen jetzt ans Internet und werden eben mit dem Internet konfrontiert. Und da ist alles. Da sind die Disney-Prinzessinnen, da ist Star Wars, da ist Marvel. Also da geht's richtig zur Sache. Jeder bekannte Internetriese ist komplett mit seinem echten Namen vertreten, was ich echt erstaunlich fand. Die Schattenseite davon ist natürlich, dass nichts auch so richtig negativ beleuchtet wird, das muss man sagen. Aber da komme ich gleich zu. Generell ist das eine wirklich schöne Fortsetzung. Die beiden Hauptdarsteller, John C. Reilly, also die Stimme von Ralph und Sarah Silverman, die ich eh immer cool finde, machen ihre Sache wieder mal super cool. Es ist dann diesmal mehr so eine Coming-of-Age-Geschichte. Ralph muss seine Freundin ein bisschen loslassen, die möchte ihre eigenen Wege gehen. Fast schon so eine Vater-Tochter-Dynamik. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und mir hat vor allen Dingen auch das Internet, wie es dargestellt ist, sehr gut gefallen.
Ja, so stellst du dir das Internet vor.
Es ist natürlich, da wollte ich gerade zu kommen, es ist so, wie das Internet vielleicht sein sollte. Also Pop-ups sind nette kleine Nervbolzen. Das Internet ist generell ein sehr sauberer Ort. Es gibt tatsächlich eine einzige Sexanspielung in dem ganzen Film, was ich schon erstaunlich fand. Aber es ist halt eine kindgerechte Darstellung des Internets und ehrlich gesagt hat mir das gut gefallen. Ich fand das.
So, da hast du es, du hast es auch gesagt, kindgerecht.
Naja, und?
Ja, du guckst dir Filme für Kinder an, was ist denn los mit dir?
Schlimm. Naja, wieso? Nur weil ein Film für Kinder ist, du hast doch Christopher Robin auch gefeiert. Und Winnie Pooh ist noch viel, viel kleiner für Kinder.
Ja, okay.
So.
Ja, ich glaube, das Problem, was ich mit Animationsfilmen habe, ist, dass ich einfach nicht verstehe, also ich verstehe nicht, was der Regisseur da macht.
Naja, gut, das ist natürlich nur eine Sache, aber das kannst du dir auch bei Ready Player One fragen.
Naja, aber da sind ja noch richtige Schauspieler am Werk.
Ja, gut, aber das werden, hier werden sicherlich auch bestimmte Teile als, naja, zumindest als Storyboard vorhanden sein und die muss er eben komponieren und dann arbeitet er eben mit dem Special Effect Supervisor zusammen. Du hast schon recht, das ist natürlich nicht, du hast ja kein Motion Capturing oder sowas wie bei Chaos im Netz. Das ist ja noch was anderes. Das stimmt. Aber dann ist halt die Frage, naja, es ist ja auch eine Kunstform, das umzusetzen. Also aus dem Drehbuch völlig ohne Anhaltspunkte dann so einen Film heraus, ist vielleicht nicht das Gleiche, aber ist ja auch eine Kunstform, würde ich sagen.
Kunst liegt immer im Auge des Betrachters.
Das stimmt. Um das mit dem Kinderfilm nochmal in Betracht zu ziehen, dieser Film ist hat oberflächliche Gags für Kinder und hat halt für Leute, die das Internet kennen, für Erwachsene, die das aus einer, ja wahrscheinlich eher, beabsichtigt eher, ist das eher aus einer Elternperspektive zu sehen, hat aber auch ganz viele super lustige Momente, wo du dich wiederfindest. Es gibt so einen blöden Sketch, wo dann Ralf macht irgendwas und das Internet kaputt. Und ich verspreche, ich will das jetzt nicht spoilern, aber jeder Mensch auf der Erde verhält sich exakt so, wie dieser Sketch ist oder dieser Einspieler es darstellt. Und da findet man sich einfach wieder. Keine Ahnung, mir gibt sowas immer viel, aber ihr kennt mich, ich bin generell ein großer Animationsfilm-Fan. Dementsprechend, Ralf reicht's, ist ein super Film, angucken.
Oder auch nicht.
Ja, mit dir gucke ich noch mal fürs Animationsfilme-Special, ein Animationsfilm.
Ja, du aber dann noch mal was anderes. Ja, du kannst ja an einem Animationsfilm-Special arbeiten und dir vielleicht Gäste einladen, die das mehr interessiert.
Alle Menschen auf der Erde also?
Ja, werden wir sehen. Wir können ja mal, schreibt's doch mal in die Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wer hat hier recht? Sind Animationsfilme cool oder nicht?
Eine hervorragende Idee. Ich glaube allerdings, dass ich da, ich kann dieser Abstimmung sehr entspannt entgegengehen. Apropos entspannt, alles andere als entspannt war der Film, den wir noch geguckt haben, und zwar als wir Bock auf den Klassiker hatten, und zwar haben wir Alien geguckt. Kennst du den? Also hast du den gesehen, meine ich?
Ja, klar.
Ah ja. Ich weiß nicht, du bist ja auch nicht der Riesen-Horrorfilm-Fan, oder?
Eigentlich, also was heißt Riesen-Fan? Also ich kann einem guten Horrorfilm auf jeden Fall einiges abgewinnen, ja.
Und fandst du Alien gruselig?
Ja, das ist schwer zu sagen. Eigentlich eher nicht.
Das muss ich nämlich auch sagen. Ich hatte den, als ich, vielleicht um für die Zuhörer nochmal einzuweihen, es geht um Alien, der den auf Deutsch das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt heißt.
Aber nur im Untertitel, oder?
Ja, genau. Also Alien, Bindestrich, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film von 1979, also schon relativ alt. Und war eines der frühen Werke von Ridley Scott, den man ja von vielen großen Filmen noch kennt und der auch Auftakt war für eine ganze Filmreihe. Und gerade dieses Alien ist ja sehr markant, man kennt das auch aus anderen Kontexten. Ja, und der Film ist natürlich, man kann den, wenn man den mit so einem 2001-Auge guckt, ist der immer noch super cool, aber so richtig gruselig finde ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte den gruseliger und auch irgendwie visuell beeindruckender in Erinnerung. Aber das kommt vielleicht einfach mit der Zeit, wenn man anderes gewöhnt ist.
Ja, das ist, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Episode drüber gesprochen. Oder vielleicht haben nur wir beide privat darüber gesprochen. Weil
Nee, das war bei dem Horrorfilm-Special, glaube ich.
wir haben mal ein Horrorfilm-Special gemacht.
Ja, also so eine Rubrik.
Ah ja, stimmt, richtig, da haben wir, richtig, genau. Ja, da habe ich, glaube, oder haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich hatte in der Recherche irgendwie dazu rausgefunden oder habe gelesen, dass bei der Premiere vom Psycho von Hitchcock in den 60ern das Publikum einfach diese Spannung nicht ausgehalten hat und irgendwie im Kinosaal rauf und runter gelaufen ist. Und das kann man sich einfach überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage. Ich denke, das, was du sagst, hat schon. Stimmt schon, man ist schon vieles einfach so abgehärtet, dass man darüber, glaube ich, nur noch schmunzeln kann. Also zum Beispiel auch der Weiße Hai oder so ist auch einfach null gruselig. Oder der
Genau.
Exorzist. Der
Ich
Exorzist ist
glaube auch, dass
spannend und atmosphärisch, aber der Exorzist ist ja nicht gruselig.
ja, das finde ich jetzt ein Beispiel. Ich finde den irgendwie immer noch gruselig. Also, ich finde auch, weil der so, oder schockieren kann man vielleicht eher sagen, schockieren ist vielleicht das bessere Wort. Also,
Ja,
ist jetzt nichts,
schockierend,
wonach ich
da
jetzt
würde
einen
ich jetzt zum
Namen
Beispiel
habe.
auch Halloween einordnen. So diese ganz alten Klassiker. Ja gut, aber lass uns nicht jetzt vom Pfad abkommen.
Nee, aber wir reden ja eh gleich noch vielleicht über einen Horrorfilm, deswegen ist das ja eine gedankliche Brücke, die wir jetzt schlagen zu unserem Hauptfilm oder einem unserer Hauptfilme später.
Das stimmt. Oh ja, sehr gut, Nils, sehr gut. Deswegen bist du an Bord.
Yes.
Okay, was hast du noch so gesehen?
Ja, den letzten Film, den ich ansprechen möchte, ist, und zwar, weil du ihn ja nicht geschaut hast, sonst würde er natürlich einen Platz in unserer Hauptfilmliste bekommen. Und zwar habe ich Aladdin gesehen, das Live-Action-Remake. Oder vielleicht ist es ja eher eine Reimagination, wie man so schön sagt. Und zwar gemeint ist der Film von Guy Ritchie, der letzten Monat ins Kino, glaube ich, kam schon. Und eben auf dem Disney-Klassiker von 1992 basiert. Ich weiß nicht, wenn du so einen Trailer siehst, das kickt dich überhaupt nicht, oder?
Null. Überhaupt, deshalb habe ich ihn, glaube ich, auch nicht gesehen.
Also auch nicht jetzt König der Löwen oder so? Hast du keine Kindheitserinnerungen dran?
Ah, ich meine, ich könnte jetzt auf diesen Nostalgiezug aufspringen und sagen, oh, da hatte ich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe und als kleiner Kind habe ich das immer gesehen, aber nee, eigentlich gar nicht.
Ehrlich? Also ich
Ehrlich.
habe Aladdin immer als Kind richtig gefeiert. Ich fand Aladdin war immer eine richtig coole Socke. Ich glaube, meine Vorliebe für Westen stammt von meinem Vorbild Aladdin.
Deine Vorliebe für
Ja, das
Westen.
ist so.
Woher kommt denn deine
Ja.
Vorliebe für Charles?
Ich wette, es gibt auch einen Animationscharakter, der coole Schals trägt. Von daher habe ich das. Ist doch logisch. Also alle lieben Schals.
Ich glaube,
Ein
das
cooler
Erste, was mir
Schal.
jetzt einfällt, ist Captain Baloo. Der hatte doch immer so einen Schal, oder nicht?
Alter, und ist Captain Baloo nicht ein geiler Typ?
Eigentlich schon.
Ja.
Dumbo trägt auch einen
Ja.
Schal.
Ja. Ganz im Ernst. In der Serie bin ich Captain Baloo und du bist dieser Affenbarkeeper.
Halt doch die Fresse, Alter. Warum bin ich denn der
Das ist
Affenbarkeeper?
so. Ja, weil du bist mein Buddy und du weißt nicht, machst immer Party, trägst immer Hemden. Eigentlich bist du das.
Ich habe ehrlich gesagt Balloon seine Crew nicht mehr so richtig vor Augen.
Ja. Christoph, du hast den Kontakt zu deiner. Du bist Christopher Robin in Christopher Robin. Du hast
Ja,
den Kontakt zu deinen Kindheitserinnerungen verloren.
ja.
Your
Oder
inner child.
weil wir
Das
eben davon gesprochen haben, ich bin auch ein bisschen wie Ridley Scott. Ich habe auch den Kontakt zu seinen guten frühen Werken verloren und mache auch nur noch Scheiße jetzt.
ist so eine Verallgemeinerung. Ich fand Exodus richtig gut.
Ja, okay, du bist auch einer von den 10.
Naja, ja gut, aber wenn du halt in 10 Jahren 20 Filme machst, dann kann ja nicht mehr alles so gut werden. Vielleicht braucht er ja die Kohle. Vielleicht hat er 5 Ehefrauen oder so. Also Ex-Ehefrauen.
Ja, gut, aber ist der Typ nicht über 80? Wie viel Kohle kann der noch brauchen?
Ja. Vielleicht hat er jetzt mittlerweile einen Sack voll Enkelkinder, weißt du doch nicht.
Ja, und den Sack
Gehe
leer.
ich mal
Ha!
zurück zu Aladdin.
Ja, erzähl uns doch, wie rassistisch Aladdin diesmal ist.
Überhaupt nicht. So wie schon das Original von Disney ist er wirklich eine ganz tolle Hommage an die Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ich finde den, also ich war richtig begeistert. Ich war da mit meiner Freundin drin und wir sind beide so richtig glücklich aus diesem Kino gekommen. Der hat einfach Spaß gemacht. Wir waren nachmittags da in so einer Familien-Kindervorstellung. Ja, ich habe das Gefühl, da zieht sich irgendwas durch heute. Und normalerweise würden wir dann immer über erst so sagen, ah ja, war ganz gut, und dann die ganze Zeit kritisieren, das war nicht so gut. Und wir sind rausgekommen und wir waren
einfach so ein bisschen wie nach dem Sex, ne?
Ja, aber da haben wir auch viel zu kritisieren. Ne?
Also, das ist ja immer die Frage, wer wie viel zu kritisieren hat und was, ne?
Ja, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen.
Ich höre sie im Hintergrund lachen.
Wir wollten mal Live-Publikum. Nein, im Gegensatz zu Geschlechtsverkehr ist Aladdin eine rundum positive.
So kriegen wir nie den Podcastpreis, Mann.
Ja, und wir sind immer explicit, weil du das in so eine Richtung drängst.
Ja, genau, ich. Du gehst doch in Kindervorstellung. So.
Du. Aladdin ist genau, ist im Gegensatz, naja, Aladdin 2019, tatsächlich inszeniert von Guy Ritchie, ist ein rundum gelungener Film. Ganz ehrlich, ich war richtig begeistert. Ich habe tatsächlich Bock, den nochmal zu sehen. Das muss ich mal vorstellen. Klar, es ist ein Musical. Das muss man mögen. Wenn man ein Musical nicht mag, kann man sich das sparen. Weil es, also alle großen Plotpunkte werden von einem Song begleitet. Ist jetzt nicht so, es kommen ein, zwei Songs vor, vergiss die und schau dir den Film an. Darum geht's nicht. Es ist ein Musical, es ist theatralisch, es ist übertrieben. Aber auf so eine, es ist unrealistisch genug, dass man das alles abkauft. Dass es versucht nicht, das Ganze auf so eine ernsthafte, naja, realistische Art umzusetzen, sondern obwohl es mit realen Menschen gedreht ist, ist es ganz fantastisch genug, dass der Genie mit all seinem Schabernack, den er auch schon im Original von 92 macht, damals noch gesprochen von Robin Williams, kann er wieder machen. Er kann den vollkommen bescheuerten Genie-Song singen, er kann mit seinen Händen riesige Puppen bewegen, all das funktioniert, weil der Film eben visuell das Ganze richtig aufnimmt. Es passt dazu, die Standorte funktionieren super, die Wunderhöhle sieht richtig toll aus. Agrabah, die Hauptstadt und die Stadt mit der Prinzessin und dem Sultan, sieht total toll aus. Ganz ehrlich, ich hatte Bock, da rumzulaufen. Und ich hatte richtig so einen arabischen Vibe irgendwie. Und das auf eine sehr positive Art und Weise.
Okay.
Hat mir gut gefallen. Die Darsteller sind alle richtig cool. Gerade auch Will Smith, der ja wirklich viel gescholten wurde für sein Aussehen, für keine Ahnung.
Also sein Aussehen als Genie, nicht für sein richtiges Aussehen.
Ja, na klar, also er sieht halt, wenn er als Mensch rumläuft, sieht er aus wie Will Smith mit einem komischen Bart, ne? Aber auch die Animation, wenn er Genie ist, mir gefällt's. Ich finde, er ist ein toller Genie. Und er setzt auf diese Figur, die ja sonst sehr albern war und auch lustig, setzt er tatsächlich noch so eine ganz, ganz leichte Nuance von Ernsthaftigkeit drauf. Er hat natürlich, ich denke mal, das ist kein Spoiler, weil das von ist ja immer die Geschichte des Genies, dass er gerne frei gewünscht werden möchte. Und das Ganze wird da noch mit einer wirklich süßen Love Story verbunden. Also es gibt zwei, es gibt die mit Prinz Jasmin und Aladdin und eben der Genie kriegt auch noch eine kleine Love Story. Das funktioniert richtig cool. Ich war mordsbegeistert. Unbedingt anschauen. Das Einzige, wo ich nicht ganz so begeistert war, das würde ich jetzt nicht sagen, wenn du den alten Film nicht so richtig kennst, aber Jafar war ja schon ein cooler Bösewicht und der jetzige Darsteller schafft das nicht so ganz. Da haben sie ein bisschen doll versucht, das Ganze auf Ernst zu trimmen.
Wer spielt den denn?
Es wird da so eine... Bitte?
Wer spielt den denn?
Marwan Kenzari, den tunesischer Niederländer. Ich kenne den jetzt nicht so viel. Bis jetzt, also er hat noch bei dem Mord im Orient Express von 2017, weißt du, den mit Daisy Ridley, mitgespielt. Da ist er mir jetzt aber auch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, dem Film fällt ja auch nicht so viel auf.
Nee, das stimmt. Es wird da so eine, es wird so eine Gleichung gezogen zwischen Aladdin und Jafar, dass die beiden quasi ähnlich sind, aber an verschiedenen Punkten abgebogen sind und so. Ja, hätte es für mich nicht gebraucht, hätte man sich sparen können. Ja, Guy Ritchie kann es. Man merkt sogar manchmal so ganz ticken in den Dialogen diese Guy Ritchie-Art anklingen. Er musste sich natürlich zurücknehmen für so einen Familienfilm. Aber hat mir gut gefallen, bin ich an Bord. Und ich sehe gerade, dass es tatsächlich ein geplantes Prequel gibt. Naja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Christoph, du erinnerst dich, bei unserer vorletzten Folge habe ich dir gesagt, dass ich Bock auf den Film habe und dass ich glaube, dass der gut wird. Weißt du noch, als wir über Disney-Realverfilmungen gesprochen haben?
Ja.
Und ich sollte recht behalten. Punkt.
Ja, und damit gehen wir über zu richtigem Kino. Und zu den Filmen, die ich mitgebracht habe. Ich möchte gerne meinen Ruf als Arthouse-Kino-Gänger verteidigen und ausbauen. Und deswegen fange ich...
Niemand macht dir den streitig. Den Titel will nämlich auch keiner.
Ja, aber jetzt hör dir erstmal an, was ich zu sagen habe. Denn ich habe ein paar Filme mitgebracht. Ich fange mal an mit The Dead Don't Die. Hast du den Trailer dazu gesehen?
Ja, habe ich.
Und als du den Trailer gesehen hast, was hast du da gedacht?
Jetzt lass mich nicht auflaufen. Das ist doch der mit Bill Murray, oder nicht?
Genau, Bill Murray, Adam Driver, der neue Film von Jim Jarmusch.
Ja.
Dieser Zombie-Film.
Ja, habe ich gedacht, will ich sehen.
Okay, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich nur gedacht, boah, oh Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Das kann doch nichts werden.
Echt?
Ja, also ich fand den Trailer unter aller Sau. Dann habe ich die Gelegenheit bekommen, den Film 2 Wochen ungefähr vor Premiere sehen zu können. Ja, wir haben es fast geschafft, Nils. Ich war absolut, also ich sollte Recht behalten, in dem Fall. Weil,
was?
Ach, der Film ist einfach so pseudo-intellektuell. Er ist nicht pseudo-intellektuell, er ist so pseudameter, weißt du, er ist so, also wir sehen halt Bill Murray als alterner Police Officer, Adam Driver als sein junger Komparse, Tilda Swinton.
The Ancient One.
Genau. Und noch eine ganze Reihe anderer aktuellen und ehemaligen Größen, allen voran Selena Gomez.
So, Steve Buscemi sehe ich gerade hier.
Steve Buscemi, cool. Also eigentlich ein ganz cooler Cast. Es geht halt darum, dass in einer alternativen Zukunft die Erde durch Fracking aus ihrer Achse gehoben wurde, oder sie wurde halt verdreht oder so ähnlich. Und in einer kleinen Stadt, wo die halt alle leben und arbeiten, erwachen die Toten wieder zum Leben. Und das sieht also eigentlich ganz cool aus, wenn die so aus ihren Gräbern herauskriechen. Und die Zombies sind eigentlich, also sind sehr klassische Zombies, also ne, diese lahmarschigen. Das hat so ein bisschen was vom Michael Jackson Thriller-Video. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber dann wird's einfach, und er ist schon recht brutal. Aber alles andere ist so, es ist einfach so dumm. Tom Waits spielt wie heißt das, wenn jemand so ein Aussteiger, weißt du, so ein Eremit, heißt das so?
Ja, Hobo, weiß ich nicht.
Nein, Hobo ist ein Landstreicher.
Also bei Wikipedia wird er als Einsiedler
Bob. Einsiedler, genau, ein Einsiedler. Tom Waits spielt einen Einsiedler, der quasi die ganze Geschichte erzählt. Dann sind da ganz dumme Referenzen so zu, ja, jetzt schlägt die Erde zurück. Oh, ich habe Greta Thunberg neben mir sitzen sehen. Dann.
Ist das denn ernst gemeint?
Ja, das ist halt so, so schwer zu fassen. Ich meine, kennst du andere Filme von Jim Jarmusch?
Das sage ich dir jetzt.
Ja, okay, ich rede so lange weiter. Der macht ja sehr abgedrehte Filme. Viele Indie-Produktionen. Und deswegen ist das ein bisschen schwer zu greifen. Also, da werden halt dauernd werden Sprüche gebracht, irgendwie, die hier Adam Driver und Bill Murray.
Holy Lovers Left Alive kennen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, sein bekanntes auch. Genau, die beiden fahren halt in einem Polizeiwagen und hören dann den Titelsong des Films. Und dann sagt Bill Murray, oh, woher kenne ich diesen Song? Und dann sagt Adam Driver, ja, das ist der Titelsong des Films. Und dann denkst du schon so, hä, was? Und das ist halt relativ am Anfang des Films und dann merkst du noch nicht, dass die alle wissen, dass sie in einem Film sind. Dann gibt es einen Dialog darüber, warum Adam Driver das ganze Drehbuch lesen durfte und Bill Murray nur seine Szenen kennt und deswegen weiß Adam Driver, wie der Film endet. Es gibt Anspielungen auf Adam Drivers Star Wars Karriere und so weiter und so fort. Und dann plötzlich ist der Film vorbei und du denkst dir so, what the fuck, was habe ich da gerade gesehen? Also
tut mir leid, Christoph, aber ganz ehrlich, das klingt alles mega cool.
Ja, das klingt mega cool, wenn es irgendwie auch, wenn es in einer lustigen Art und Weise rübergebracht wird. Aber der Film ist wie die Zombies selber sowas von träge und langsam und alle haben immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf und alle sind so lethargisch. Das scheint manche Arthouse-Freunde wirklich abzuholen und viele feiern das total ab. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, tut mir leid.
Hast du dir das Gleichnis vorher ausgedacht?
Welches?
Das mit dem Film und den Zombies?
Das ist leider nicht von mir.
Oh, ist das von Spiegel Online?
Nee, es ist von unseren geschätzten Kollegen Kino Plus.
Oh, echt?
Mhm.
Könnte aber auch so die Überschrift für die Spiegel Online.
Ja, aber ich glaube, der Typ von Spiegel Online wird's mega abfeiern.
Oh, bestimmt. Oh Gott, bestimmt. Ich kann es schon lesen.
Ja, auf jeden Fall. Also The Dead Don't Die. Also, wie gesagt, wer sowas mag, kann sich's mal angucken. Aber mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Außerdem führt der Film Selena Gomez ein, die mein heimlicher Crush ist. Und tötet sie einfach. Einfach so. Sorry, Spoiler. Auf einmal ist sie tot. Und du denkst dir so, warum ist denn Selena Gomez in diesem Film?
Ja, weil sie 2 Tage Drehzeit hatte und Bock.
Ich will gar nicht näher darauf eingehen, was noch mit Tilda Swinton passiert. Also spätestens bei ihrer letzten Szene habe ich so gedacht, Alter, Digga, was soll das hier? Naja, gut. Also, das wäre The Dead Don't Die. Dann Burning habe ich gesehen. Das ist ein koreanischer Film, der letztes Jahr bei einem von diesen Filmfestivals, ich glaube, das in Venedig, mega viel Furore gesorgt hat. Glaube ich, auch den Filmfestpreis gewonnen hat. Und der Film
Kann, richtig.
Und der Film hat es jetzt auch nach Deutschland geschafft. Ich glaube, mittlerweile läuft er nicht mehr. Der war nur für eine limitierte Zeit im Kino. Wer den Film gesehen hat.
Ja, bestimmt, damit er.
Wer den Film jetzt gesehen hat, der wird wissen, wovon ich rede, logischerweise. Also, vielleicht ganz kurz, worum geht es? Es geht um einen jungen koreanischen Mann. Ich würde ihn Ende 20, Anfang 30 schätzen. So typische Millennial-Geschichte, so, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Dann trifft er eine junge Dame, die auch nicht so richtig weiß, was sie will. Die beiden kennen sich aber so von früher, die sind im selben Dorf aufgewachsen. Und sie beginnen eine Affäre, eine Beziehung. Sie möchte sich dann aber selber finden in Kenia oder so. Er soll dann auf ihre Katze aufpassen. Und da wird es schon merkwürdig, weil, obwohl ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, Vielleicht nur so viel, es ist gar nicht so klar, ob diese Katze überhaupt existiert oder nicht, weil diese junge Dame, Shin heißt sie, in dem ihr Charakter ist Shin Hei Mi, sie wird als sehr, ja, verrückt dargestellt. Was heißt verrückt? Sie ist sehr kreativ. Naja, jedenfalls kommt sie irgendwann aus Kenia wieder und bringt Ben mit, einen anderen Koreaner, der ungefähr auch im selben Alter ist, aber er ist komplett anders als unser Freund. Sein Name ist Lee Jong-Soo. Der Einfachheit halber sagen wir es jetzt nur noch Lee.
Alter, das ist doch nicht Dale, oder?
Es ist Dale, genau, es ist Steven Yeun, gespielt von Steven.
Nein!
Ja!
Das gibt's ja nicht.
Ja, das fand ich richtig cool, dass der auch einmal da auftauchte. Ja, wie gesagt, also Lee, der Protagonist, ist halt, ja, ich würde ihn jetzt nicht als klassischen Loser bezeichnen, aber er hat dann nicht so viel Geld, er muss dann auch wieder auf den Hof seines Vaters ziehen, um da auf das eine Rind, was die noch haben, aufzupassen und das zu züchten, weil sein Vater irgendwie ins Gefängnis muss, weil der irgendjemand beleidigt hat und will sich nicht entschuldigen. Das sind alles so koreanische, asiatische Referenzen, die ich nicht so ganz verstanden habe, weil ich jetzt nicht so sehr... Bitte?
Spielt es in der Jetztzeit?
Ja, genau, spielt jetzt. Und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, das spielt auch alles sehr so auf diese... also es ist ja, glaube ich, in Japan ja ganz krass so, dass da die Jugend nicht so richtig weiß, wohin und so. Und ne, dann produzieren die sich auch nicht fort. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch sehr so auf, ne, auf dieses junge asiatische Generationsding anspielt. Naja, gut, auf jeden Fall.
So auf diese Vereinsamung? Oder?
Ja, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, Ben ist halt super reich, der fährt irgendwie einen Porsche oder so. Dann entwickelt sich da so eine Dreiecksbeziehung. Der Film beginnt super langsam, ist eigentlich auch die ganze Zeit super langsam. Der Film geht auch 148 Minuten und die fühlen sich auch echt so an. Aber der macht innerhalb des Films gibt es so viele Wandlungen des Genres, dass man das gar nicht so richtig greifen kann. Ich würde es jetzt, also als ich davon gehört habe, wurde es als Thriller angepriesen. Das dauert aber, bis es da zu Thriller-Elementen kommt. Nichtsdestotrotz ein super interessanter Film, wo es sich auch wirklich lohnt, dran zu bleiben, kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich mal ein Film, vielleicht für die meisten von uns jetzt ist es, glaube ich, okay, wenn man sagt, Geheimtipp. Klar, für die Super-Cineasten natürlich nicht, also für uns beide.
Genau.
Richtig. Aber wie gesagt, für die allermeisten, für den Mainstream wohl eher jetzt gerade ein Geheimtipp. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr interessant, auch grandios gespielt. Wie gesagt, Burning heißt der Film. Hat mir sehr gut gefallen. Dann ein Film, auf den ich gar nicht so viel eingehen oder so, ja, so lang eingehen möchte, weil es nicht verdient hat. Ich habe es mir tatsächlich angetan. Ich habe mir Men in Black International angeguckt.
Oh Gott, Christoph.
Ja.
Tut mir leid, aber der Trailer sieht schon so trashig aus.
Ja, der Trailer sieht trashig aus, der ganze Film ist trashig. Ich kann nicht mal die Handlung richtig wiedergeben. Es geht irgendwie um Tessa Thompson, die als Kind ein Alien gesehen hat und die Men in Black und ihr ganzes Leben damit verbracht hat, die Men in Black zu finden. Letztendlich findet sie sie und darf da irgendwie mitmachen, aus welchem Grund auch immer. Sie wird nach London versetzt, trifft dort auf den supergeilen Chris Hemsworth, der voll der Held ist. Ja, und dann machen die halt Men in Black Sachen. Und der Film ist so öde, er ist einfach langweilig. Du weißt sofort, wie der Film ausgeht. Selbst der Plot-Twist ist nicht mal ein Plot-Twist. Also, er ist einfach scheiße.
Welche Rolle hat Liam Neeson?
Liam Neeson spielt den Boss dieser Londoner Abteilung der Men in Black. Genau.
Und welche Rolle spielt Emma Thompson?
Tessa Thompson. Die ist auch Tessa,
nee,
oder?
Nee, die spielt, ist sie nicht auch in dem Trailer, wo sie sagt, Man in Black und dann sagt der Boss oder diese Chefin so, fragen sie nicht oder sowas?
Ja, aber das ist doch Tessa Thompson, oder nicht?
Nee, Emma Thompson
ist es. Nein, die heißt Tessa Thompson. Ich hab's gerade hier vor mir.
Ja, ich meine die Chefin, Mann.
Ja, die Chefin heißt Emma Thompson, ja.
Ja, von der rede ich doch.
Ja, das ist die Bossin der amerikanischen MLB-Abteilung. Ach
so. Ja, deswegen war ich gerade verwirrt, weil die, ja, weil da war für mich der Trailer schon, dieser Gag ist so alt, ganz ehrlich. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich schlechte alte Gags mache. Und ich finde diesen Gag schon richtig schlecht und alt.
Ja, also für mich war der Film auch schon lange, bevor er rauskam, im Trailer gelaufen, als sie diesen Witz gemacht haben mit dem, oh, die Briten haben das Lenkrad auf der anderen Seite.
Oh, ja.
Boah, und der Film ist wirklich, der Film ist voll mit diesen Jokes. Ich mach Gänsefüßchen. Der ist voll damit und er ist einfach, es ist wirklich ein Facepalm nach dem anderen. Also eigentlich guckst du, du brauchst deine 3D-Brille gar nicht, weil du gar keine Zeit hast, da durchzugucken, weil du die ganze Zeit deine Hand vorm Gesicht hast, weil der so dumm ist. Er ist einfach eine.
Nix zu sagen.
Er ist eine Verschwendung an Lebenszeit, eine Verschwendung von Geld. Und meiner Meinung nach präsentiert ihr alles, was mit dem Kino falsch läuft.
Ja, hast du da irgendwas gelesen zu der Produktionsgeschichte? Warum der, also es wirkt so ein bisschen so als, keine Ahnung, als wollten die nochmal einen europäischen Fördertopf oder sowas ausnehmen oder so, dass sie das jetzt nach England verlagern?
Nee, also ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt, ehrlich gesagt.
Also,
ich hoffe einfach.
Das ist auch schon ganz merkwürdig.
Ja, also ich hoffe einfach, dass sie nicht noch weiter expandieren wollen in dem Franchise, weil ganz ehrlich, spätestens, also ich war ehrlich gesagt auch nie so ein Fan davon.
Ja, doch, so am Anfang, 1 und 2 war schon cool.
Ja. Aber diese Coolness, die zum Beispiel Will Smith rübergebracht hat, da hat der Film einfach nichts von.
Ja, man wundert sich, weil eigentlich gerade Chris Hemsworth und seine Kollegin, die sind ja gerade erst, Thor Ragnarok ist ja auch schon ein bisschen her, aber da hat das ja super gut funktioniert, die beiden, ne? Also für die Zuhörer, er ist ja Thor und sie ist Valkyrie und also in Thor 3 haben die eine super Chemie und deswegen eigentlich fragt man sich, warum die den Film irgendwie nicht tragen können. Also ich finde, es war schon aus dem Trailer sah das überhaupt nicht so aus. Ganz kurz, die haben keine Liebesgeschichte, oder?
Nein.
Boah, allein, dass du überlegen musst, fuckt mich schon ab.
Ja, also es gibt natürlich immer noch so ein paar Anführungen. Es ist halt auch einfach so dumm und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. So, sie himmelt ihn total an und er sieht einfach nur gut aus und natürlich finden ihn alle geil. Und Tessa Thompson, wie gesagt, hat auch irgendwie so, ist auch so ein bisschen verknallt anfangs in ihn, aber das wird auch relativ schnell fallen gelassen.
Oh Gott, und dann ist das so eine Dekonstruktionsgeschichte von so einem Stereotyp.
Was meinst du damit?
Naja, er ist so ein strahlender Held und dann kommt irgendwie doch raus, dass er.
Ja, da kommst du schon, ja, da. Ja, das geht in die richtige Richtung.
Ich beiß ins Kissen hier. Nee, was für Kacke. Sorry, aber der Film kommt dafür echt 20 Jahre zu spät, Mann.
Ja.
Ja, bitte, gut. Lass es ihn abhaken.
Nee. Ja, genau.
Weiter, bitte.
Dann habe ich mir Rocketman angeguckt. Ein Film ganz anderer Sorte, wo der Trailer mich absolut abgeholt hat. Ja, und den finde ich so mittelmäßig. Also, der Film ist völlig anders aufgebaut als Bohemian Rhapsody zum Beispiel, das andere große Musiker-Biopic, was er jetzt in letzter Zeit rauskam. Taron Egerton spielt also Elton John und es wird halt das Leben von Elton John nacherzählt letztendlich. Am Anfang sieht man halt ihn, wie er offensichtlich gerade von einem Auftritt kommt, direkt in so eine Selbsthilfegruppe und erzählt, dass er halt drogenabhängig ist. Und dann wird halt nach und nach sein Leben nacherzählt. Also es fängt an mit der Kindheit, die ersten Auftritte und ja, und wie er immer berühmter wurde. Der Film stoppt dann irgendwann in den, das muss ich lügen, 70ern, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Alles, und also der Film ist ein Musical. Soweit kann man schon mal, kann man es verraten. Die,
holt mich schon ab.
Ja, die einzelnen, ja, wie sagt man, Stationen im Leben werden musikalisch quasi erzählt. Das hat mir besonders in der Kindheit gefallen. Also, der ist so eher als 12-jähriger Junge oder so, spielt in einem englischen Pub. Und währenddessen durchbricht er halt immer, er springt, glaube ich, über Zäune oder so, und dann wird er immer älter und älter. Das sieht mega cool aus. Das ist, die Szene ist nahezu perfekt. Der Song passt sehr gut dazu. Ja, aber wie gesagt, alles dazwischen ist eher öde und stört irgendwie und ist auch gar nicht so interessant. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, du weißt das doch. Wie heißt Rob Stark, der Charakter?
Was?
Rob Stark.
Rob Stark ist Rob Stark, du meinst den Schauspieler?
Ja, der Schauspieler, ja, hab ich Charakter gesagt, ne?
Ja.
Richard Madden.
Genau.
Ja, Richard Madden spielt quasi, also wird dann, er ist glaube ich irgendwie ein Musikproduzent oder so, macht sich halt den Elton John ran, also die beiden beginnen eine Affäre. Da wird's ein bisschen problematisch, weil da sieht man, also der einzige Charakter, der wirklich Tiefe hat, ist halt Elton John. Das macht Taron Egerton eigentlich solide. Aber alle drum.
Ist guter.
Ja, also hätte er Robin Hood nicht gemacht. Aber gut, da kann er ja auch nichts für. Genau, also alle drumherum sind einfach so linear, also ungelogen. Es gibt entweder total böse Richard Madden oder einfach total gut Jamie Bell. Der spielt Bernie Taupin, heißt er, glaube ich, oder Taupin, keine Ahnung. Das ist der Dude, der bis heute die Lyrics, also die Texte von Elton John schreibt.
Ja, stimmt, den kennt man ja sogar.
Genau. Und wie gesagt, das ist einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen öde zu sehen. Man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, bis er Rocketman singt. Und andere Klassiker, was ich überraschend fand, war, da waren einige Titel bei, wo ich dachte, Alter, das von ihm? Genau. Also wie gesagt, ein solider Film, kann man sich angucken. Kommt hier in Osnabrück im Rahmen des Open-Air-Kinos, da gucke ich mir den vielleicht nochmal an.
Ja, ich hatte fest vor, da reinzugehen. Ich bin ja großer Fan von solchen Filmen. Ist irgendwie untergegangen so im Alltag. Und deswegen sage ich jetzt mal nichts zu und schiebe das in der nächsten Folge. Schiebe ich das nochmal nach. Aber ich prophezeie, dass ich den geil finde. Ich brauche keine, bei so einem Film brauche ich keine mehrdimensionalen Charaktere. Ich will Elton John sehen. Ich will sehen, wie er singt. Ich will ein bisschen Drogen, ein bisschen 70er,
ja, das reicht mir alles schon. Da, was ich ja bei Bohemian Rhapsody immer schon kritisiert habe, war einfach ja wie sagt man, Bravheit?
Ja, weiß ich nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Also der Film bei Bohemian Rhapsody ist mir einfach zu brav. Rocketman zeigt ein bisschen schwulen Sex, allerdings nur so weit, bis sie halt ihre Hosen ausziehen und dann schwenkt die Kamera halt um. Es wird vielleicht eine Line gezogen, 5 Drinks getrunken, er kippt halt irgendwie im Pool, das sieht man glaube ich auch im Trailer. Ja, ich weiß nicht, ich möchte einfach noch mehr sehen, ich will einfach Rock'n'Roll sehen, hier, A Star is Born, wie heißt er? Sag schnell, Bradley Cooper aus A Star is Born.
Hat sich von seiner Frau getrennt, ne? Hast gehört?
Bradley Cooper?
Ja, und Gerüchte sagen wegen Lady Gaga.
Ja, würde mich nicht wundern.
Nee.
Mit wem war der denn noch?
Krass, ey.
Aber waren die nicht voll lange verheiratet?
Ja, ziemlich lange. Das war immer so eine richtig schöne Hollywood-Liebe, die der also hält, trotz dessen, dass er so bekannt wurde.
Ja, schade. Aber
ja, fand ich auch.
Ja, gut, aber mein Kumpel Bradley und ich, wir werden da bestimmt nochmal drüber reden.
Ja, kannst ja vielleicht, also du musst ja jetzt nichts irgendwie, das jetzt irgendwie ausnutzen oder so, aber kannst ja nochmal vielleicht so ein, zwei O-Töne von ihm so ein bisschen einfangen oder so. Vielleicht.
Ja, da sind wir, da bin ich vorsichtig, ne? Also du weißt ja, wie die Stars so sind, du bist ja selber einer. Deswegen hast du ja auch so wenig Freunde, weil du kannst ja niemandem vertrauen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du weißt ja, mit großer Kraft, ne, die wir ja so als Podcaster haben, großem Einfluss,
ja,
folgt eben auch große Verantwortung.
Apropos große Verantwortung, bist du auch ein bisschen sauer auf Rezo, dass der uns nicht gefragt hat, bei diesem Aufruf mitzumachen?
Komisch eigentlich, ne?
Ja gut, es also, war auch nur für YouTuber, ne?
Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich war jetzt politisch nicht auf seiner Reihe, deswegen hat er mich jetzt nicht eingeladen. Finde ich ein bisschen kleinkariert so.
Ja.
Aber gut.
Aber sind wir mal ehrlich, YouTuber sind doch so ein bisschen so, so die Hauptschüler unter den Medienschaffenden so.
Ja, na klar, und Podcaster sind auf jeden Fall die Erstsemesterstudenten.
Ja, aber ich würde sagen, erstes Mastersemester.
Nee, ja, aber so ein bisschen so von sich selber überzeugt, auch so ein bisschen schon so das, so ein bisschen überheblich auch.
Ja. So, wir denken halt wirklich, dass unsere Meinung zählt.
Genau.
Ja. Gut. Dann möchte ich einen Film ganz kurz einschieben. Den habe ich mit unserem, mit Christian, unserem internationalen Gast in der ersten Folge des Cinebrüder Spin-Offs, Cinebrüder International, ja schon besprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte sich die unbedingt anhören. Die Dokumentation They Shall Not Grow Old, hast du ja bestimmt auch von gehört.
Selbstverständlich.
Von Peter Jackson, diese erste Weltkriegsdokumentation. Wie gesagt, Meinung dazu, ein bisschen weiter unten in der Folgenliste, Cinebrüder International. Wer jetzt aber ganz kurz hören möchte, der Film ist herausragend, unbedingt angucken. Auf gar keinen Fall diese Möglichkeit verpassen, gerade so ein brillantes Stück Filmgeschichte, oder na, Filmgeschichte ist jetzt so hochgegriffen, aber ein brillantes Stück Geschichte, was wirklich perfekt aufgearbeitet wurde, auf der großen Leinwand zu sehen. Ich glaube, der Film hat nicht halb die Überzeugungskraft auf deinem normalen Fernseher wie auf der großen Leinwand. Jetzt bist du dran, Nils, um was zu sagen.
Glaube ich auch, habe ich noch nicht gesehen, aber stimme ich dir vollends zu.
Ja, also wirklich hervorragend. Hervorragend ist auch einfach wirklich, also mein absoluter Favorit jetzt im Juni war Longshot. Die romantische Komödie von, wie heißt denn der Dude nochmal? Jonathan Levine. Ja. Der auch hier die Heiligen Drei Könige gemacht hat. Und andere Filme mit Seth Rogen, den man ja nicht so richtig packen kann. Also der macht halt diese albernen Drogen-Buddy-Sachen mit Seth Rogen halt und James Franco. Macht aber auch super ernste Sachen. Man hat ja auch hier, wie heißt das, irgendwas mit Mandy Down the Lane oder so? Oder Mandy Lane? Mandy Lane heißt er, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Also so Horror-Splatter-Sachen. Finde ich irgendwie cool, dass der sich nicht so auf eine Sache beschränkt.
Jo, der ist sich halt auch mit zunehmender Popularität nicht zu schade für so einen schönen Kipperfilm mit seinen Buddies. So,
ne? Ja, genau. Ja gut, auf jeden Fall, hier sehen wir Seth Rogen als, ja, wie immer, als kleiner Hipster. Er ist Journalist, er hat Überzeugung. Und wir sehen Charlize Theron als Außenministerin, die plant, als Präsidentschaftskandidatin anzutreten bei der nächsten Legislatur, weil nämlich der aktuelle Präsident, gespielt von Bob Odenkirk, bekannt aus Better Call Saul, nicht mehr antreten will. Da eine kleine Trump-Referenz. Er ist nämlich ehemaliger Fernsehstar und möchte nämlich die Präsidentschaft aufgeben, also nicht nochmal kandidieren, weil er jetzt Filmstar werden möchte. Und dann gibt es ganz viele Witze darüber, oh, es haben so wenige TV-Stars es wirklich ins Kino geschafft. Und da werden ein paar Leute aufgezählt und das wollte ich gerade kurz mit Nils machen. Nils, wie viele TV-Stars haben es deiner Meinung nach auf die große Leinwand geschafft?
Möchtest du eine Zahl oder Namen?
Namen.
Naja, ich finde, es gibt schon eine ganze Menge. Will Smith. Du hast jetzt gerade ein aktuelles Beispiel mit, wie kann ich ihren Namen vergessen? Sansa Stark. Die ist gerade eben,
Sophie Turner.
Eines X-Men-Films geschafft hat. Sophie Turner, genau. Ich glaube, viele, ich meine, wir haben selbst unser Nespresso-Freund, George Clooney, hat doch bei Emergency Room angefangen.
Ja, Patrick Dempsey
hat, ist dick im Geschäft und hat bei Grey's Anatomy angefangen. Also, ich glaube, es gibt einen großen Pool von Seriendarstellern, die es nicht schaffen. Aber es gibt immer wieder herausragende, die es, glaube ich, schon schaffen. Und da möchte ich gerade mal, wir sind ja beide, glaube ich, Fans vielleicht nicht, aber also ich zumindest, ich bin Fan von Skins. Kennst du noch Skins?
Ja, klar.
Die britische Jugendserie und da ist einer meiner Lieblingsschauspieler im Moment Nicholas Holt draus entstanden, Dave Patel draus entstanden, unser Kumpel Jenry, keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt.
Okay, ich habe mir das witziger vorgestellt.
Donald Glover ist aus Community.
Ja, ist jetzt gut.
Ach so, wolltest du eigentlich, dass ich sage, nee, kenne ich nicht viele?
Ja, ich dachte, das wird so witzig wie im Film, aber das Leben ist kein Film.
Oh.
Egal, auf jeden Fall.
Dieses Wissen ist auch eine Bürde.
Ja. Charlize Theron war nämlich früher der, also der Charakter von Charlize Theron natürlich, ne? Der Babysitter von Seth Rogen. Und über Umstände treffen die beiden sich wieder, sie erkennen sich, sie sagen, oh, yo, was geht? Sie möchte ihn nämlich engagieren als Redenschreiber. Und so entwickelt sich eine Geschichte, die natürlich vorhersehbar ist, die natürlich auf bestimmte Elemente setzt, die einfach eine romantische Komödie hat, aber trotzdem einfach so charmant ist und das so charmant umsetzt. Die Witze sind auf den Punkt genau abgestimmt und zünden, also wirklich jeder einzelne davon zündet. Du hast sehr, sehr kluge Witze, du hast diesen richtig derben Humor von Seth Rogen, den ich persönlich einfach gerne mag. Der wird auch einfach mal darüber Witze gemacht, dass man sich ins Gesicht spritzt.
Das ist dein Humor, wa?
Das ist mein Humor, was soll ich sagen? Ich bin einfach gestrickt. Das, ehrlich gesagt, das Einzige, was mir wirklich an diesem Film so ein bisschen stinkt, ist O'Shea Jackson Jr. Du kennst ihn?
Welcher Charakter?
Er spielt Lance, er spielt einfach den Kumpel von Seth Rogen. Das ist
ja, den sieht man auch im Trailer.
Das ist Ice Cube's Sohn.
Oh, das sieht man aber.
Ja, hier, Straight Outta Compton.
Mhm.
Ja, und ehrlich gesagt,
was hat der denn getan?
Ach, der spielt einfach scheiße. Also mich hat er irgendwie genervt, ich weiß auch nicht. Ja, aber wie gesagt, der Film geht 125 Minuten, du hast einfach 2 Stunden eine gute Zeit. Einfach 120 Minuten, 2 Stunden lang Feel Good Movie. Punkt. Kann ich nur empfehlen. Longshot, glaube ich, perfekt für einen Dateabend.
Ja, ich fand den Trailer gut, möchte den unbedingt sehen. Ich gucke eigentlich immer diese Seth Rogen-Filme, vielleicht nicht im Kino, aber irgendwann hole ich sie nach. Charlize Theron ist cool. Ich rechne ihr hoch an, dass sie eben auch, ich meine, die Frau ist Oscar-Preisträgerin für so ein, weißt du, für Monster, wo sie so eine Mörderin, glaube ich, spielt, so eine Mutter, die ihre Kinder umgebracht hat oder sowas. Viele werden sich dann zu schade für so einen Film. Aber die macht ja auch bei den Seth MacFarlane Sachen mit und sowas. Also Charlize Theron, coole Sau. Seth Rogen sowieso. Deswegen werden wir uns noch anschauen. Und nach deiner Empfehlung jetzt ja sowieso. Ich höre ja immer auf dich. Deswegen.
Ja. Ich hoffe auch unsere Zuhörer. Folgen auch mal den einen oder anderen hinweisen hier in unserer Sendung. Noch ganz kurz.
Wir wollen allen unseren Raten retten.
Nicht nur für Kino, sondern auch Lebensweisheiten, ne?
Na klar.
Ja. Einen ganz kurzen Film.
Was würde Christoph tun?
Ein Heimkinofilm möchte ich noch ganz kurz dazwischen schieben. Nicht, weil der besonders gut ist, aber weil er für mich eines dieser, eines schon jetzt der Highlights dieses Jahres drin hat. Ich rede von Always Be My Maybe. Wieder eine romantische Komödie auf Netflix mit Ellie Wong und wie heißt der andere? Randall Park? Ja. Mhm. Auf jeden Fall Randall Park oder Parker, irgendwie so. Anders als Longshot, ehrlich gesagt, ist der so meh, der Film. Warum ich den gerade erwähne, es gibt einen wirklich grandiosen Auftritt in diesem Film von Keanu Reeves. Und alleine nur für diese 10, 15 Minuten Keanu Reeves lohnt es sich, diesen Film zu gucken. Ihr müsst nicht mal bis da hingucken. Ihr könnt auch einfach vorspulen und dann zu diesen Szenen gehen. Das sind, glaube ich, 2, 3 Szenen mit Keanu Reeves. Die sind herausragend, wirklich. Ich lag auf dem Boden. Guckt euch das an.
Ja, habe ich, glaube ich, bei Nine-Gag gesehen, als GIF.
Ja. Ja, also Always Be My Maybe, kleiner Geheimtipp für Keanu Reeves-Fans. Gut, aber jetzt lass uns noch ganz schnell.
Ja, Randall Park, man muss aber sagen, Randall Park ist ein guter, der macht immer gute Sachen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich schreibe jetzt ein Essay über, wie heißt seine Sitcom? Fresh Off the Boat.
Echt?
Ja, und wie Humor dort benutzt wird, um Rassismus zu bekämpfen.
Donnerschlag. Finde ich immer gut, wenn man lustige Sachen mit ernsthaften politischen Themen verknüpft. Das ist immer gut.
Ja.
Das ist immer gut.
Ja, so sind wir. So sind wir.
So sind wir, gell?
Ja. So, jetzt lass uns aber über zwei Filme sprechen, die mir ganz, oder uns beiden ja ganz doll unter den Nägeln brennen. Womit wollen wir anfangen?
Ich bin ja immer großer Freund von schlechten Nachrichten zuerst, dementsprechend bitte mit X-Men.
Ja, okay, dann fangen wir an mit dem neuen X-Men-Teil und soweit ich das mitgekriegt habe, auch der vorerst letzte X-Men-Film. Dark Phoenix, in dem wir Sophie Turner dabei sehen, wie sie als Jean Grey mächtiger wird, als sie ohnehin schon ist, ein bisschen durchgedreht. Und die X-Men, angeführt von Professor X, wiedergespielt von James McAvoy, versuchen, sie einzufangen, unter Kontrolle zu bringen. Natürlich ist Magneto wieder am Start, natürlich sind andere Bösewichte am Start.
Genau, und da möchte ich nämlich einhaken. Erstmal ist es ja so, dass quasi die gute Sache, wenn man jetzt damit anfangen möchte, an diesem Cast ist, dass alle ihre Rollen aus den letzten Filmen wieder aufnehmen. Also Sophie Turner hat ja schon im zweiten Teil, oder zumindest im fünften Teil, X-Men Days of the Future Past die Rolle der jungen Jean Grey übernommen. Und wir haben dort wieder die Klassiker Nicholas Holt,
Jennifer Lawrence
natürlich, Michael Fassbender, James McAvoy, also die versammeln wieder diesen super tollen Cast, verstärkt eben noch um Jessica Chastain diesmal, über die es ja geteilte Meinungen gibt. Dann wäre der Film nur das, was du gerade beschrieben hast, wäre das bestimmt besser. Aber ich muss es jetzt direkt ansprechen, weil es mich so abfuckt. Wer hat diese Aliens in diesem Film geschrieben?
Ich habe keine Ahnung. Und warum sind die da überhaupt drin?
Die machen ja so keinen, also die fucken mich ja so ab und die sehen vor allen Dingen auch so scheiße aus. Oh.
Ja, vor allen Dingen, die sollen, glaube ich, so eine gewisse, weiß ich nicht, so eine gewisse Ambivalenz da reinbringen. Aber
ja,
du fragst dich aber die ganze Zeit, was machen die da? Was sind das für Leute? Verpisst euch aus meinem Film.
Und auch so total deplatziert. Die haben so drei Szenen und am Ende, also die sind ja nur da, damit man am Ende noch so ein paar Mobs hat, gegen die man kämpfen kann.
Ja.
Weil ich finde die so blöd. Die Story allein ist doch dicht genug. Also wenn du einfach nur diese Dark Phoenix-Geschichte nochmal erzählst, das reicht doch. Also.
Apropos
Dark. Die gleichen Fehler wie bei Batman vs.
Entschuldigung, apropos Dark Phoenix, so viel kann man ja schon mal sagen. Der Name ist in dem Film Programm.
Ja, das stimmt. Also
ich weiß nicht, wie es dir ging, ne? Aber also ich lüge jetzt nicht. Das ist ohne Scheiß. Ich saß in dem Film und ich glaube, so nach 20 Minuten hatte ich schon so eine ungefähre Ahnung, wie die Schlussszene sein wird. Oder zumindest das, die Schlussszene des Finales. Und genauso ist es dann auch gekommen. Ohne Witz, ich habe es einfach vorhergesehen, weil dieser Film einfach so generisch ist.
Er ist wirklich, das ist es, das Wort, er ist so generisch. Und ich beweise das an einem Zitat. Ich sage nicht, wo es passiert, damit wir hier niemanden spoilern, obwohl dieser Film so wenig Inhalt hat, dass man eigentlich nicht spoilern kann, außer vielleicht eine einzige Sache. Auf die Beschuldigung, dass ein Charakter beschuldigt zu sagen, deine Gefühle machen dich schwach, antwortet Jean Grey doch tatsächlich mit They make me strong.
Ja.
Und das verkaufen die einem wirklich als Dialog in einem 200-Millionen-Dollar-Film von den X-Men. Also als diese Endsequenz ist so scheiße. Ich dachte wirklich so, oh geil, sparen die sich wenigstens, dass sie sagt, dass ihre Gefühle sie stark machen, ne? Aber sie tun es und es ist so blöd, es ist so bescheuert,
ja.
Ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin wirklich großer X-Men-Film. Ich feiere vor allen Dingen, und das machen ja viele nicht, dieses seit dem Reboot, also seit First Class, Days of the Future Past und gerade Apocalypse fand ich fantastisch, wirklich. So stelle ich mir Superheldenfilme vor. Und Dark Phoenix, ich saß da und habe mit dem Kopf geschüttelt. Die ganze Zeit.
Ja gut, aber um vielleicht mal gerade noch was Positives an dem Film noch vielleicht zu sehen, was ich eigentlich gar nicht so uninteressant fand, war tatsächlich diese ganze Story rund um Professor X, dass Professor X mal als jemand dargestellt wurde, der halt nicht unfehlbar ist und nicht der klügste Mensch des Planeten ist, sondern dass er natürlich auch seine Macken hat und Fehler hat.
Ja, klar, und so eine, der Ruhm steigt ihnen zu Kopf-Ding und so.
Mhm.
Ja, aber da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wenn Patrick Stewart den noch spielen würde, würde man dem das, dann würdest du das doch nicht sagen, oder?
Was meinst du?
Also, ja, also ich finde, also Michael Fassbender hat immer einen anderen Professor X gespielt, aber irgendwie habe ich
James McAvoy.
Den Professor X habe ich, James McAvoy, Entschuldigung, ich habe den Professor X nicht wiedererkannt zu dem Professor X, wie wir ihn später kennen und wie wir ihn auch in Logan gerade erst noch gesehen haben. Das ist doch nicht die gleiche Person.
Ja, absolut.
Also das hat mir, ich fand, da steht er doch auch drüber über solche Ego-Geschichten. Also das ist doch nicht, also zumindest kam das bis jetzt noch gar nicht raus, dass er da auch so eitel reagiert und sowas.
Ja. Was soll ich jetzt sagen? Da reden wir weiter, ich überlege gerade noch.
Okay. Zu der Grundgeschichte, ich fand's allein, ich meine, klar, das ist jetzt die Prämisse, Jean Grey erhält eben diese Phoenix Force oder Phoenix Power und naja, dreht dann eben durch, wird quasi, sagt ja schon der Titel, böse im weitesten Sinne des Wortes, obwohl sie bis auf eine Sache gar nicht so viel Böses macht, weil sie ja direkt von diesen bescheuerten Aliens,
Also ohne Witz, du sagst es doch schon, böse im weitesten Sinne, eigentlich, also ich mache jetzt mal gerade einen ganz sexistischen Joke. Eigentlich handelt sie nur so wie eine Frau, die einfach totalen Hunger hat, oder? Ja, ist das so? Sie hat einfach so dieses, also sie ist ja nicht irgendwie böse. Es ist ja nicht so, dass diese Force irgendwie ihren ihre Seele zerfrisst oder so, oder irgendwie so eine außerirdische Kraft irgendwie von ihr Besitz ergriffen hat. Sie ist ja jetzt nicht besessen oder so. Sie ist einfach nur mürrisch und zickig, oder?
Ja, und die hat halt keinen Bock mehr, sich so, keine Ahnung, in die Schule zu gehen. Also eigentlich ist es fast schon mehr so eine Teenager-Revolution da.
Ja, hurra, hurra, weißt du, die Schule
brennt. Die Szene, wo sie Alkohol trinken will und ihr spießiger Freund sagt, willst du echt noch ein Glas trinken? Und ich denke, Alter, chill mal, Cyclops. Okay, sie hat gerade ein zweites Bier getrunken, ne? Das trinkst du jeden Abend.
Echt mal.
Also, wo ich denke, ja, okay, Bildsprache haben wir jetzt verstanden, ne? Also, sie will nicht eingeengt sein. Aber ich finde auch diese Metapher so, ja, sie bricht jetzt aus ihrem Korsett und so, weißt du, sie war ja sonst immer so kontrolliert und jetzt lässt sie es mal raus. Und alles, was sie rauslässt, ist einmal ein bisschen was trinken und sich einen Mantel anziehen. Das ist jetzt ihre große Rebellion. Ist doch albern. Ist ja nicht mal so, dass sie den scheiß Planeten erobern will.
Ja, genau, wo du gerade albern sagst, ist mir wieder eingefallen. Also gerade besonders in diesem Film, aber generell eher mit den X-Men war mein Problem immer schon, dass ich die eher langweilig finde, weil ich finde halt, also Professor X finde ich einfach einen richtig langweiligen Charakter, weil Kämpfe zwischen diesen Mutanten, gerade wenn es Telepathen sind, wie halt Jean Grey und Professor X, also du siehst ja einfach nur zwei Leuten dabei zu, wie die angestrengt gucken. Und ich habe noch nie so richtig verstanden, was machen die da eigentlich gerade? Und das wird in diesem Film nochmal besonders einem vor Auge geführt.
Ja, bei diesem Film fällt es halt auf, weil er schlecht inszeniert ist. Also gerade in die Szenen, wo Professor X die ganze Zeit von Nightcrawler durch die Gegend teleportiert werden muss, weil er ja in einem Rollstuhl sitzt, ist natürlich albern. Aber wenn du dir jetzt die letzten Teile anschaust, sind die Kräfte ja total fantasievoll. Also alleine die Quicksilver-Sequenzen, den man ja aus diesem Film komplett rausgefallen hat, warum Quicksilver die Sache nicht in 10 Sekunden lösen kann. Weißt du, welche ich meine, wo er die Leute aus der brennenden Schule rettet, ja. Es wird geile Musik aufgemacht und es gibt einfach mal 3 Minuten Quicksilver.
Ja.
Richtig geil. Oder du hast eben Wolverine mit seinen sehr körperlichen Kräften oder jetzt The Beast ja so ähnlich. Also ich finde, du hast schon auch gerade Magnetos Kräfte sind immer ganz toll zu visualisieren. Und wenn du an das Finale von X-Men Apocalypse denkst, das war riesig. Du hast diese riesige Pyramide, du hast fliegende quasi Kontinente, es geht um das Schicksal der Welt und jetzt auf einmal treffen die sich auf so einem Set, wo ich so denke, sag mal, haben wir die 90er? Es ist alles total klein, man hat das Gefühl, die haben gar kein Geld mehr für Kulissen gehabt, die Schauspieler wirken alle so, als hätten die da gar keinen Bock mehr. Ich sag mal so, einer der Großen hat sich ja direkt rausschreiben lassen.
Mhm.
Ich war vom Trailer, hatte ich noch richtig Lust und dann fühlt der Film sich so ganz, der fühlt sich so richtig klein an. Das hat mich sehr an Jurassic World 2 erinnert, weil es auch so, es ist so runtergebrochen irgendwie und ging für mich da in eine völlig falsche Richtung und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass das mit diesen Aliens so eine Anbiederung an den Erfolg von Guardians und den Avengers ist und sowas.
Ja.
Also was hattest du ja sonst gar nicht bei den X-Men.
Ja, das stimmt. Gut.
Da muss ich eine Sache noch zu sagen. Warte. Und zwar ist das ja auch der erste Film, der jetzt von Simon Kinberg inszeniert wurde, der ja sonst immer nur das Drehbuch und sowas geschrieben hat. Und ich denke auch, dass das tatsächlich daran liegt, dass er vielleicht einfach nicht so eine Erfahrung hatte mit ganz großen Filmen und der eventuell da auch das noch nicht so richtig drauf hatte. Ich war jedenfalls sehr enttäuscht.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. In Anbetracht der Zeit, wir haben noch 15 Minuten, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt rübergehen zu einem anderen Film, Brightburn, auf dessen Diskussion ich mich besonders freue, weil ich meine, über Dark Phoenix hatten wir ja schon privat schon mal drüber gesprochen, deshalb wusste ich ja,
wie du den Film. Wir wussten vorher, dass wir ihn beide nicht so gut kennen.
Genau. Aber jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was du zu Brightburn sagst. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, worum es da geht. Es geht um eine Familie irgendwie im mittleren Westen der USA, die verzweifelt versucht.
In Kansas schon.
Ja, ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob es wirklich auch Kansas ist. Die verzweifelt versuchen, ein Kind zu kriegen. Und eines Nachts stürzt ein Komet auf ihre Farm und es handelt sich um ein außerirdisches Objekt und sie finden ein Kind da drin, was sie dann aufnehmen und großziehen. Und wenn ihr jetzt denkt, wartet mal, die Geschichte kenne ich doch. Ja, ganz richtig, das sind wahrscheinlich nicht ganz zufällige Parallelen zu Superman. Dieser kleine Junge, wir sehen ihn, es müsste so ungefähr 13 sein, würde ich mal sagen. Entdeckt irgendwann, dass er, glaube ich, mehr ist. Also er merkt, dass er super schnell ist, dass er anscheinend unverwundbar ist. Ja, und auch ähnlich wie in Dark Phoenix hat er einfach irgendwann schlechte Laune. Und so entwickelt sich eine etwas eher dunklere Superman-Geschichte. Nochmal, es hat eindeutige Referenzen an Superman. Es ist aber nicht Superman. So viel vielleicht.
Es ist nicht Superman, aber es ist schon, ich finde, es sind mehr als Referenzen. Allein, also es ist wirklich, das Setting ist exakt das gleiche. Wie gesagt, es ist sogar auch wirklich in Kansas. Die Farm hat ganz klar, das ist die Kent Farm, ne? Also die sieht wirklich exakt so aus, wie man die Kent Farm kennt. Man hat das mit dem Raumschiff in der Scheune. Und man hat natürlich, es wird ja auch im Marketing, also Superman ist ja mal Son of Krypton und der Untertitel des amerikanischen Plakats ist zum Beispiel Brightburn, Son of Darkness. Mhm. Also es ist im Prinzip die Geschichte, wenn Superman böse ist.
Genau, richtig.
Oder?
Ja, das ist genau richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Schauspielern. Sind gar nicht so viele, die man erwähnen müsste. Im Prinzip sind es nur drei. Wir haben Elizabeth Banks als die Mutter, wir haben David Denman als der Vater Kyle Breyer und Brandon Breyer, also der böse Superman, gespielt von Jackson A. Dunn. Alle anderen können wir uns in dem Fall schenken. Ja, Nils, was halten wir von Brightburn, Son of Darkness?
Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt fast ein bisschen verlegen, das zu sagen, aber ich fand den arschgeil. Ich fand den richtig gut. Der hat alles in mir abgeholt, worauf ich richtig Bock hatte. Klar, es gibt viele Logiklücken und Sachen, die man wünschen könnte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die du ansprechen willst. Deswegen nehme ich dir, weil ich gemein bin, direkt schon den Wind aus den Segeln. Und ja, der Horror funktioniert sehr oft über Jumpscares.
Genau.
Ich finde, er ist irgendwie, diese ganze, wenn man drüber nachdenkt, ist das so eine geniale Prämisse. Also so diese Kräfte von Superman können halt super gruselig sein, wenn man drüber nachdenkt. Und nur weil er in so einem Superhelden-Kosmos eingebettet ist, denkt man da nicht so drüber nach. Aber ey, das ist genial, wenn er herausfindet, dass er unverwundbar ist und wenn er dann so langsam immer böser wird. Oh, ich finde das richtig, richtig gruselig. Gleichzeitig ist er manchmal auch so eine coole Art Bösewicht quasi. Also ich fand den gruselig, ich fand den cool. Ich fand den schön geschrieben. Aber ich habe auch einige Kritikpunkte, die muss ich ganz ehrlich sagen. Die möchte ich aber vielleicht hinten anstellen. Vorerst nochmal, was mir positiv nochmal gefallen hat, ist, die generelle Optik des Films. Also allein wie mit Licht gearbeitet wird, wie auch der Hauptdarsteller in Szene gesetzt wird. Ja, sein Kostüm finde ich schön. Ich finde, er hat eine angenehme Härte, über die wir vielleicht gleich auch nochmal diskutieren müssten. Alles in allem war ich von der After-Credit-Szene oder nicht richtigen After-Credit-Szene, aber von der so Abspann-Szene war ich richtig gehypt. Also ich hab Bock auf mehr.
Okay. Dann vielleicht ganz kurz meine Meinung. Ich bin jetzt nicht so euphorisch wie Nils. Ich muss sagen, also der Film hat eine richtig gute Prämisse. Durch den Trailer hat man Bock bekommen. Ich muss aber sagen, du hast schon angesprochen, diese Jumpscare-Geschichte hat mich einfach irgendwie auch wirklich auch rausgezogen. Also da habe ich 4 Punkte dann für abgezogen. Dann diese Logiklöcher. Ich meine, ich feiere Endgame deswegen nicht ab, weil er nämlich so riesen Logiklöcher hat. Und dasselbe sehe ich hier in Brightburn halt auch. Also ich finde halt so dieses so, Elizabeth Banks spielt herausragend, wirklich richtig gut, diese Mutter. Aber irgendwann kommt dieser Film an einen Punkt, wo es einfach lächerlich und albern wird und einfach unlogisch. Also sie weiß zum Beispiel, was ihr Sohn getan hat. Sie weiß es einfach und sagt trotzdem, oh, er ist mein Junge. Er ist trotzdem gut oder so. Also das passt irgendwie nicht. Bitte?
Ich nicke.
Ja. Ja.
Da möchte ich kurz einhaken. Und zwar finde ich, neigt man dazu zu sagen, ja, das ist deren Kind und so. Aber manchmal vergisst man, die wissen ja, dass er ein Außerirdischer ist.
Genau, genau. Also, das ist es ja auch noch. Die wissen das ja.
Das ist es nämlich. Manchmal, sie tun so, als würden sie das nicht wissen. So, ist ja ganz normal, dass er irgendwie ein bisschen komisch ist oder so. Der kommt in die Pubertät und denkt so, naja, eigentlich wisst ihr nicht, dass er in die Pubertät kommt, ne?
Genau, ich meine, werden Menschen von Krypton, kommen die überhaupt in die Pubertät?
Ja, das weiß ja keiner und vielleicht kommen die auch nicht von Krypton. Ich fände es einen geilen Twist, wenn die das irgendwie noch mit einem der beiden Cinematic Universes verbinden würden, aber.
Ja, also wie gesagt, ich finde, der Film hat eine Härte, eine Brutalität, die krass ist, die wirklich krass ist. Und der Film ist, glaube ich, FSK 18, ne? Ja, der ist FSK.
Nee, 16 ist er.
Ja, richtig, das war das. Der ist FSK 16, aber der ist so brutal, oder?
Aber auch so, ich fand, hat er nur 3 oder 4 richtig brutale Szenen, aber die latten rein.
Ey. Ja, ja. Also diese Brutalität.
Ich sag mal nur den Kiefer.
Jo, boah, das war das Krasseste auf jeden Fall.
Ich zu meiner Schande muss ich gestehen, jetzt auch vor dem Publikum, ich hab da weggeguckt für einen Moment. Ich kann das nicht sehen.
Ja, also das war wirklich krass. Da würde ich aber auch wieder ein paar Pluspunkte setzen, weil sowas sieht man einfach selten. Und generell finde ich, respektiere ich den Film, respektiere ich die Filmschaffenden dafür, dass sie so einen Film ins Kino bringen. Das finde ich immer gut. Wenn es halt nicht alles Aladdin und Man in Black ist. aber wie gesagt, irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie bin ich eher enttäuscht und sauer, weißt du? Weißt du, wie ich das meine? Also ich hatte das Gefühl, das hätte ein richtig geiler Film sein können, aber dann sind da doch so viele Dinge, kleinere Dinge drin, die dann zu einem großen Ganzen werden, wo ich dann so denke, ja, auf ein Zeugnis würde ich schreiben, der Film war stets bemüht.
Ich würde sagen, das war einfach ein guter Auftakt. Also
ja, verstehe mich nicht falsch. Ich will mehr davon sehen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne einen zweiten Teil davon sehen. Ich fand übrigens das Ende richtig gut. Ehrlich gesagt, das war so ein Film, wo ich auch irgendwann dachte, okay, ja, wir wissen, wie das endet. Und dann wird das ja auch so ein bisschen, haben wir so ein bisschen Foreshadowing. Irgendwann fällt Elizabeth Banks ein, oh ja, da gibt's ja etwas.
Ne? Wie dumm, dass sie das nochmal sagen muss. Wo ich so denke, Alter, das haben wir alle gerade vor einer halben Stunde gesehen.
Ja, das ist eine von diesen kleinen Dingen, die ich eben angesprochen habe. Ja. Aber dann, wir wollen ja nicht zu viel verraten, also das fand ich nicht schlecht.
Ich muss auch sagen, gerade das Ende, was er dann sieht, das wollen wir jetzt nicht sagen, was, aber was da auf ihn zukommt, dachte so, ey, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, aber wie dann das Ende weitergeht, weißt du, diese Newsmeldung, dachte ich so, ey, cool, richtig cool.
Ja.
Und ja, dieser Teaser, weißt du, wovon dann der Überraschungs-Cameo berichtet?
Mhm.
Ey, hab ich so Bock drauf. Ich deswegen jetzt meine Prophezeiung ist vielleicht nicht nur auf meinem Mist gewachsen, aber ich werde es trotzdem für mich beantworten. Ich sag dir, der neue heiße Scheiß, Superhelden-Genre-Filme.
Was?
Im Prinzip.
Ach so, Superhelden-Genre-Filme.
Das ist ja schon, dass du einen Thriller, Captain America hast, du hast einen Science-Fiction-Film, Guardians oder sowas. Aber so, jetzt, die Superhelden drängen mit massiv, es gibt jetzt, ich sage dir, jetzt Dark Superheroes. Könnte auch eine geile Reihe werden. Hätte ich total Bock drauf. Sonst, du kannst ja jedes Genre mit Superhelden machen.
Ja.
Und es wird immer geiler dadurch. Da habe ich jetzt noch eine Frage. Hast du damit gerechnet, dass ein anderer Superheld auftaucht? Irgendwann in dem Film?
Ehrlich gesagt nicht, ne.
Ich habe nämlich die ganze Zeit gehofft, oder was heißt gehofft nicht, aber gedacht, dass eventuell das damit endet, dass ein anderer Superheld kommt. Weil wir wissen ja eigentlich, kommen Superhelden eher in Superhelden-Universen vor. Weil es ja sonst eben nicht so spannend ist, weil eben sich gegen Brightburn niemand durchsetzen könnte. Deswegen war ich halt voll begeistert von der After Credit oder von der Credit Scene. Ja, ich möchte dazu noch was sagen und auch da habe ich wieder mal Weitsicht bewiesen, denn wer hat diesen Film produziert?
Weiß ich nicht.
Weißt du es?
Nee.
Der legendäre James Gunn.
Ach ja, richtig, klar. Der ganze Gunn-Clan hat damit gemacht, ne?
Ja, genau. Sein Bruder hat ja auch produziert und, glaube ich, am Drehbuch mitgeschrieben.
Ja, der Bruder und der Cousin, die haben irgendwie das...
Drin, du,
ja.
Genau. Und du siehst einfach, der Mann hat es drauf. Disney hat es ja mittlerweile auch eingesehen, dass an James Gunn kommst du nicht vorbei. Er ist ein guter Mann.
Ja.
Doch, ich sag dir, Genre Superheldenfilme, das kommt jetzt. Also ich hoffe, weißt du irgendwas über den Boxoffice-Erfolg?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Das würde mich ja vielleicht nochmal interessieren, weil wenn der gut performt, würde ich mich wirklich freuen, wenn das irgendwie weitergeht. Ich hoffe, das war kein leerer Teaser mit weiteren Filmen. Ich hätte Bock drauf.
Entschuldigung, aber das muss ich jetzt gerade aufnehmen. Hoffen, dass es weitergeht, das tun wir hier natürlich auch bei den Cinebrüdern. Wir sind jetzt am Ende angelangt unserer Sendung. War wie immer für uns zumindest sehr gut, hoffentlich auch für euch da draußen. Es geht natürlich weiter. Und zwar mit der Jubiläumsfolge in 4 Wochen. Die 12. Folge, 1 Jahr, Zinnebrüder. Ist das zu glauben?
Ich bin, ich freue mich wie ein Schneekönig, wirklich.
Also,
mitten im Sommer.
1 Jahr, was machen Menschen, Kinder mit 1 Jahr? Können die dann schon was?
Ja, klar, manche können laufen, glaube ich.
Echt? Ja, ich glaube, unser Podcast kann das auch nicht.
Unser Podcast, der wird getragen, der muss nicht laufen.
Der wird durch euch getragen da draußen und deswegen lieben wir euch. Alles klar, Freunde, vielen Dank wieder fürs Zuhören und ja, wie gesagt, nächstes Mal Jubiläumsfolge, wir werden uns was Besonderes ausdenken. Bis dahin, macht's gut, eure Cinebrüder.
Ja, ich sage, ich mache jetzt mal Ankündigung, dann mal wieder live zusammen.
Also wir beide in einem Raum.
Ja, genau.
Ach so, ja, ja, klar. Ja.
Kriegen wir hin, oder?
Auf jeden Fall. Ich könnte mal wieder nach Berlin kommen.
Alles klar. Das solltest du wirklich. Hier ist, ist echt ganz schön.
Ja, aber
Grillverbot habe ich gehört.
Ja, Grillverbot habe ich auch gehört. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt Schluss zu machen. Dann, bis dann. Tschüss.
Bis dann, Freunde. Ciao.